Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich rings um mich wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dein Segen komme über dein Volk. Allmächtiger Gott, es ist für uns und bleibt für uns ein absolutes Vorrecht, in deine Gegenwart treten zu dürfen, als Einzelne, als Gemeinde, zu wissen, dass du selbst, Herr Jesus Christus, hier in unserer Mitte bist. Wir beten dich an. Du lebst hier in uns und wir danken dir, dass du unser gekreuzigter, unser auferstanden, unser wiederkommender Herr auch heute hier regierst. Danke für die Gemeinschaft, danke für die Generationen, danke für das gemeinsame Singen und Beten. Wir genießen diese Vorrechte. Und jetzt gibst du uns dein Wort, Worte von dir, nicht Worte von uns. Worte von uns haben wir genug, Worte von dir. Und wir bitten dich, dass durch deinen wunderbaren Heiligen Geist dieses dein Wort sich mit unserem Leben, unserem Sein, unserem Alltag, allem verbindet. Das schaff du bitte. Damit wir getrost, mutig, klar unseren Weg gehen können, unsere Schritte gehen können. Wir legen dir diese Gemeinde hin, wir legen dir dieses Haus hin, wir legen dir unser Land hin mit allem, was dazugehört. Es ist und bleibt unser Gebet, dass wir uns von ganzem Herzen wünschen, dass dein Evangelium, dass deine wunderbare Botschaft der Liebe noch ganz, ganz viele Menschen erreicht. Dass du die Verantwortlichen in diesem Land segnest und über uns barmherzig bleibst. Wir befehlen dir dein von dir so sehr geliebtes Volk Israel an, in all diesen Wahnsinnsherausforderungen, die um sie herum brannten. Sei du ihre Hilfe. Kümmer dich um deine Gemeinde weltweit, kümmer dich um deine Erde, kümmer dich um jeden einzelnen Menschen, so wie du es dir vorgenommen hast. Du bist der allmächtige Gott, du hast das Kleine, das Große, alles in deiner Hand. Wir beten dich an, wir kommen zu dir, wir erwarten alles von dir. Du bist unsere Hilfe. Amen. Eigentlich ist Psalm 3 der erste normale Psalm. Denn Psalm 1 und 2 sind ganz klar konzipiert als die beiden wunderschönen Eingangsportale in das Buch des Psalters. Lohnt ja auch für 150 Psalmen, ein schönes Portal zu bauen. Und sind zwei große Grundsatzpsalmen am Anfang. Psalm 1, die Wortsetzung. Ohne Wortsetzung geht überhaupt nichts bei Gott. Und Psalm 2, die Messias-Setzung. Ohne Messias geht auch nichts. Also Wort und Messias, die Tür geht auf und jetzt sind wir drin. Also jetzt sind wir eigentlich im Psalter angekommen. Es ist der erste normale, richtige Psalm, alles in Anführungszeichen. Es ist damit auch das erste Psalmbuch. Wir sind auch in der ersten Teilsammlung von David. Und wir sind auch, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, in dem ersten von diesen vier Rhythmuspsalmen, von diesen sogenannten Tagespsalmen. Das fängt ja im Psalter hochinteressant an. Es fängt immer an mit Morgen, Abend, Morgen, Abend. Also hier sind wir am Morgen, ich erwache. Im Psalm 4 sind wir wieder am Schlafen, da geht es wieder runter, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Im Psalm 5 sind wir wach. Herr, früher wolltest du meine Stimme hören. Und im Psalm 6 schlafen wir wieder. In Psalm 6 heißt dann, ich bin so müde die ganze Nacht. So, also, das ist ja gewollt. Der Gedankengang ist ja einfach. Das heißt, alles, was passiert, meint den ganzen Tag. Ich bin nie nur in einem Segment. Ich bin mit allem, was mein geistliches Leben ausmacht, immer im 24-Stunden-Leben. Und deswegen fängt der Psalter so normal mit so Rhythmuspsalmen an. Morgen, Abend. Also alles, was jetzt gesagt wird, gilt immer. Oder so zwischen 0 und 24 Uhr, ganz grob. Und ist auch der erste Psalm, der eine Überschrift hat. Es gibt ja manche Psalmen, die so eine schöne Überschrift haben. Und diese Überschrift ist ja wichtig. Wir müssen sie schon haben, müssen sie auch beachten. Und in dieser Überschrift wird uns gesagt, der Psalm ist von David, Punkt 1, aber nicht von irgendeinem David, sondern von dem großen König David und nicht von irgendwann aus seinem Leben, aus einem ganz bestimmten Feld seines Lebens. Es wird uns gesagt, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Wenn man das liest, muss man zwei Sachen wissen. Erstens, das war eine Wahnsinnstragödie. Ja, das war wirklich furchtbar. Nicht von irgendeiner Revolution von außen angezählt, nicht von irgendeinem Feind, der von irgendwo kommt. Aus der eigenen Familie heraus gibt es eine Revolution, die ihn in David stürzen soll. Und zum Zweiten natürlich, das, was hier beschrieben wird, ist, er ist alt. Der Mann ist alt. Das ist nicht der junge David. Das ist nicht der, der noch Schäfchen hütet. Das ist nicht der, der noch bei der Harfe rumklimpert. Das ist nicht mehr nach der mit Saul in seiner Auseinandersetzung war. Das ist nicht mal der auf den Thron kam. Das ist auch nicht mal mehr der Mann, der mit der Batsheba war. Das ist der alte David. Absalom-Geschichte ist der alte David. Das heißt, er guckt zurück. Und jetzt haben wir das Thema. Gott stellt den Anfang des Psalters ein Mann hin, der als geistlich erfahrene Persönlichkeit für uns die Anfänger und für uns die Fortgeschrittenen erzählt, was heißt es, Gott zu vertrauen. Was heißt das, Gott zu vertrauen? Und er sagt es erfreulich meiner Meinung nach, nicht am Anfang seines Lebens. Es ist nicht so diese übertriebene Art, mit der wir heute unterwegs sind, in unserer Performance-Übertreibung, dass wir meinen, wir können schon mit 20 die Biografie unseres Lebens schreiben. Sondern tatsächlich ganz anders. Der Mann ist hier am Ende seines Lebens und guckt auf Jahrzehnte zurück, wo er mit Christus, mit Gott Erfahrungen gemacht hat. Und jetzt gebraucht ihn hier die Bibel als ein Modell für uns, die wir glauben. Glaubst du? Dann guck dir David an. Bist du mit Jesus unterwegs? Schau dir David an. Frag danach, wie das Ganze laufen soll, wenn du an Jesus Christus glaubst? Schau dir David an. Er ist ein Modell. Und der erste normale Psalm nimmt uns in diesen Modellcharakter mit hinein. Wir dürfen an ihm Maß nehmen. Wir dürfen uns an ihm orientieren. Wir dürfen einfach von ihm lernen. Ist ja nicht schlimm. Inzwischen haben wir es ja kapiert. Lernen ist ein Vorrecht des erwachsenen Menschen. Dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Dass ich mich orientieren kann. Ich muss nur an der richtigen Stelle mich orientieren. Auf den richtigen ausgerichtet sein. Und hier kommt natürlich tatsächlich jetzt Gott mir entgegen in diesem David. David, nimm uns mal bitte mit hinein. David, zeig uns, was für dich so am Finale, mitten aus dieser Katastrophe heraus, die du da uns so in Erinnerung rufst, was du uns mitzuteilen hast. Worum geht's beim Glauben? Was ist deine Erfahrung? Erster Gedanke, meine Erfahrung, sagt David. Meine Erfahrung sagt, der Tag fängt an und ist schwierig. Der Tag fängt an und ist schwierig. Ausgangspunkt, na toll. Das fängt ja gut an. Wir dachten, wir kommen da anders rein. Wir dachten, wir kommen da glatter rein. Wir dachten, wir kommen schöner rein in unseren Rhythmus. Morgen, Abend, so ein bisschen. Nein, der erste Bild, normale Welt, normale Glaubenswelt. Psalm 3, schwierig. Das Schwierige wird so beschrieben, wir hören es ja hier drin, dass der erste Satz halt, ach Herr, wir sind meine Feinde so viel. Ja, wenn dein Tag so anfängt, Toll. Und jetzt haben wir es begriffen. Wir sind ja morgen Abend. Das heißt, wir sind nicht in der Ausnahmesituation, sondern die geistliche Botschaft dieser ersten Psalmen bedeutet ja immer. Das ist Standard. Du fragst nach dem Standard, womit kannst du rechnen? Du glaubst, rechne damit. Rechne damit, dass dein Alltag davon bestimmt wird, dass es ganz bestimmte Herausforderungen gibt, vielleicht sogar Überforderungen gibt. Und rechne nicht damit, in dem Sinn kann ganz selten in ganz extremen Situationen mal passieren, sondern geh grundsätzlich davon aus, ein neuer Tag, eine neue Herausforderung. Ein neuer Tag, ein neues Paket, ein neues Set. Und deswegen gehört automatisch zu einem normalen Tag eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt, nicht nur die Entgegennahme des Paketes an Feinden, sondern es geht auch um die klare Erkenntnis, es wird keinen Tag deines Lebens geben, wo es nicht was zu klagen gibt. Das finden wir immer schon negativ. Nach dem Motto, ach, ein Tag, wo ich klagen muss. Sag mir einen Tag, wo du nicht klagen musst. Sag mir einen Tag, wo einfach alles, das ist im Himmel, das ist da im Himmel. Jetzt hier auf dieser Seite gehört zum normalen, zum Erfahrungsraum, in dem wir sind, gehört die Klage mit dazu. Sie gehört mit dazu zum ganz normalen Herausforderungen, die alle Menschen haben. Und jetzt bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen, hast noch ein Zusatzproblem. Denn das, was jetzt dein Leben ausmacht, kommt jetzt noch mit hinein. Dass nämlich jetzt hier plötzlich was steht, was natürlich für noch nicht Glaubende gar nicht von Relevanz ist. Nämlich, dass dann viele sagen, der hat keine Hilfe. Gott hat ihn verlassen. Es kommt eine Dimension mit rein, die ist nochmal bescheuert. Jetzt habe ich schon Schwierigkeiten, ich habe schon Herausforderungen, ich habe schon mein Paket. Und jetzt sagt er noch, ja, das hat er jetzt von seinem blöden Glauben. Das hat er von seinem Christengerenne, das hat er von seinem Jesus, hat er von seinem Gott. Das scheint jetzt auch nicht ganz so der große Effekt zu sein, damit Jesus seinen Tag zu haben. Das heißt, es kommt noch eine Erschwernis dazu. Wer Psalmen kennt, wer Psalmen liebt, der weiß, Psalmen leben von einer ganz wunderschönen Ausdruckskraft der Sprache. Das kriegen wir natürlich nur ganz begrenzt von der Ursprungssprache in die Zielsprache Deutsch rüber, klar. Aber es passt ganz gut, wenn wir es versuchen, entsprechend zu betonen, dass wir es verstehen. Viele sagen mir, er hat keine Hilfe. Ach mein Gott, meine Feinde sind so viel. Und es erheben sich so viele über mich. So, das sind schon eine ganze Menge. Und wenn man jetzt das noch toppen will, dann liest man noch in Vers 7, ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Und da steht im Hebräischen ein Wort, das die letzte zählbare Zahl ist. Und die im Plural. Also die maximal mögliche Zahl, die man hat und die im Plural, das ist am Ende. Also nach dem Motto, einfach viel. Einfach unglaublich viel. Und dieser Gedankengang, der ist mal da. Und den vielen und den vielen und den vielen, den ganz, ganz vielen steht einer gegenüber. Und das ist der Gedankengang, dass jetzt unser David uns lehrt, ich werde also als ein Mensch, der zum Glauben an Gott gekommen ist, der Jesus Christus kennt, der mit ihm unterwegs ist, ich werde zum Standard meines Lebens wissen, es wird Herausforderungen geben. Es wird Schwierigkeiten geben. Es wird Überforderungen geben. Und ich werde es noch verschärft erleben, dadurch, dass ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und den ganzen vielen steht einer gegenüber. Der eine. Ich lebe ein Leben im Kontrast. Ich lebe ein Leben im Kontrast. Der eine wird ganz klar beschrieben, aber du Herr, da ist er. Viele, ganz viele und dann einer. Wenn du viele hast, dann brauchst du einen richtigen einen. Denn der eine muss ja jetzt auf die Waage das bringen, um die vielen auszugleichen. Und tatsächlich, aber du Herr, da steht dieses schöne Wort. Dieses Wort, das für uns sich letztendlich erfüllt in dem einen Namen, der dahinter steckt, im Jesus-Namen. Das heißt, das Gegengewicht zu viele ist Jesus. Ich habe einen Kontrast. Ich habe einen ganz starken Kontrast. Und diesen ersten Erfahrungsteil formuliert hier David in diesem klassischen Ich-Du, was wir aus den Psalmen so lieben. Er, das Subjekt des Glaubens, spricht das Du, spricht diesen einen, spricht seinen Gott an. So, das ist seine Erfahrung. Er kennt den einen. Was bringt ihm denn der eine bei den vielen, ganz vielen? Er sagt, das ist ganz klar. Du, Herr, du bist Schild für mich. Erstes Ergebnis. Viele, aber ich habe ja Jesus, mein Schild. Dieses Wort hat zwei ganz große, wichtige Quellen. Die eine Quelle ist, dass Gott das Abraham sagt. Abraham, komplett entmutigt in seiner Glaubenslage. Gott hat ihm so unendlich viel versprochen, ein Land und ein Volk und ach, was hat Gott ihm nicht alles versprochen? Was hat er gehabt? Nichts. Und dann schlich sich so die Depression, die Entmutigung in das Leben des großen Glaubensvaters Abrahams ein. Und in 1. Mose 15 ist er so kurz in dieser Phase, wo er sagt, kannst du alles vergessen, ich habe alles falsch verstanden, gibt es doch Nasen. Und dann kommt Gott und sagt, ich bin dein sehr großes Schild. Du hast dich komplettiert. Wie kommst du auf diese verrückte Idee, dass ich mich nicht dran halte, was ich gesagt habe? Ich bin jetzt gerade angelaufen. Ich plane mit dir Geniales. Das hast du noch gar nicht geschnallt und du packst dein Köfferchen schon wieder ein und machst dir einen auf Resignation, fährst dein Fähnchen wieder runter. Nein, gar nicht. Ich bin dein sehr großes Schild. Nicht du baust dein Schild auf, sondern ich bin dein Schild. Das ist Abraham deine. Und die zweite Quelle für diese Rede von Gott im Schild, von Jesus dem Schild, die kommt bei Mose. Ganz am Ende des Lebens des Mose, der letzte Satz, bevor der Mann stirbt. Der letzte Satz, bevor der Mann stirbt. 5. Mose 33 sagt er, wohl dir Israel, wer ist dir gleich? Du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der das Schild deiner Hilfe ist. Und dann geht er auf sein Nebo und das war's. Das heißt, da steckt das drin. Viele, 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 viele. Ich habe aber den einen. Und der eine ist ein Schild, ein Schutzraum, hinter dem ich mich, meinem ganzen kleinen Leben und all dem Kram meiner Existenz wunderbar bergen kann. Dafür stehen zwei dicke, große Pakete. Dafür steht auf der einen Seite ein Abraham, der dann wieder Mut bekommen hat und rausging aus seinem Depressionszelt, an den Himmel geguckt hat, den Sternenhimmel gesehen hat. Und dann kommt dieser fulminante Satz, 1. Mose 15, 6, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite als Zusammenfassung des ganzen Lebens, als letzten testamentarischen finalen Satz im Leben des Mose. Israel, du bist zu preisen darüber, weil du in Gott ein Schild hast, eine Hilfe hast. Das ist mein Gott. Es ist mein Schild. Was ist das noch? Es ist meine Ehre, heißt es hier. Das Wort für Ehre, das hat im Hebräischen immer den Charakter von Gewicht. Das meint jetzt nicht nur Kilogramm, sondern das meint wirklich, eine gewichtige Rede. Oder meinen wir nicht nur, das ist halt nicht so luftig, das ist nicht so irgendwie, Gott, du bist meine Ehre, du gibst mir Gewicht, du gibst mir eine Standfestigkeit. Gott kümmert sich darum. Die vielen, 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 vielen wollen das verhindern. Aber indem ich zu dem einen komme, habe ich den, der sagt, ich gebe dir Ehre. Ich stärke dich. Ich bestätige dir, wer du für mich bist. Dass du in Jesus Christus mein Kind bist. Dass du in Jesus Christus gerechtfertigt, geheiligt bist. Ich gebe dir Ehre. Ehre, die du auf dieser Seite der Welt vielleicht mal zwischendurch, partiell kriegst, aber verlass dich da nicht drauf. Ehre kommt und Ehre geht in dieser Zeit der Welt. Aber ich gebe dir Gewicht. Viele, 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 viele. Der eine, der mir, der dir Ehre gibt. Und ich habe nicht nur den, der mein Schild ist und der mir Ehre, Gewicht gibt, sondern er ist der Kopfhochheber. Manchmal kriegt man den Kopf ja gar nicht mehr hoch. Ja, dann bist du nicht so, ach, sie ist doch positiv gestimmt. Komm, jetzt stell dich nicht so an, sondern du kriegst den Kopf nicht mehr hoch. Du kannst ihn zwar mechanisch hochheben, aber trotzdem ist dein Herz noch unten. Aber Gott ist der Kopfhochheber. Gott ist der Kopfhochheber. Wo Gott sagt, ich weiß, dass du da absackst und dass du da sonst wo bist, was dein Leben angeht. Ich heb dir den Kopf hoch. Ich heb dir den Kopf hoch. Kennt ihr doch diese wunderbare Erzählung von Jesus, wo diese körperlich so unglaublich belastete und nach unten ausgerichtete Frau da vor ihm steht. Und dann hebt er ihr alles hoch, Herz und Kopf und alles. Und dann steht die wieder da. Ich bin der Kopfhochheber, sagt Jesus. Nein, nicht. Die vielen, 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 vielen sind immer noch da. Steht ihr, die sind immer noch da. Und plötzlich seid ihr mitten, das ist die Erfahrung eines David, das ist die Erfahrung der Glaubenden. Viele, 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 ganz viele, der eine. Und der eine ist mein Schild. Der eine gibt mir Ehre. Der eine ist mein Kopfhochheber. Also, wenn wir das erste Punkt zusammenfassen, muss man sagen, meine Güte, David, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm war ich, wenn ich nur einseitig mich fokussiert habe auf die viele, 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 viele. Das weiß ich sowieso. Ich stehe morgens auf und sage viele, 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 viele. Wenn es aber alles ist, dann ist natürlich, dann ist nicht David mein Leitbild. Nein, David macht idealistisch. David macht das viele, viele, viele nicht klein, aber stellt den vielen den einen gegenüber. Der eine ist tatsächlich mein Schild, meine Ehre, mein Kopfhochheber. Und jetzt auf diesem ersten Teil wechselt, das machten die Psalmen so gut, jetzt wechselt die Art des Redestils. Man muss mal ein bisschen hinhören, denn plötzlich ist dieser David nicht mehr in der Ich-Du-Redeweise, sondern er ist in der Erklärungsredeweise gelandet. Also statt Ich-Du jetzt Ich-Er. Ich, David, über das große Er, über Gott. Was gibt es denn zu erklären? Im zweiten Teil dieses Psalms gibt uns David wie in einem, ja, wie in einem katechetischen Unterricht, wie in einem Modell. Er gibt dir eine Erklärung ab. Nach der ersten Erfahrungswelt sagt er, jetzt willst du wahrscheinlich von mir eine Erklärung haben, was meine Haltung, was meine Einstellung betrifft, wie ich das Ganze so sehe, was in mir im Lauf der Jahre und Jahrzehnte des Lebens, der Gemeinschaft mit meinem Gott entstanden und geworden ist. Nein, sagt David, das hatte ich nicht damals am Anfang, wobei dir die Geschichte mit mir anfängt, in 1. Samuel 16. Aber jetzt. Mitten in dem ganzen Mist um meinen aus dem Ruder gelaufenen Sohn Absalom, der mich und das ganze Volk Israel in die wahnsinnige nationale Katastrophe reinführt. Jetzt kann ich dir sagen, was meine Grundeinstellung über die Jahre und Jahrzehnte des Lebens mit Gott, neutestamentlich mit Jesus Christus geworden ist. Was denn? Dieser Satz, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. So, das heißt, er sagt, wenn du eine Zusammenfassung willst, was ist die Mitte meines Lebens? Aber dann würden wir natürlich bei einem Staatsmann wie David sagen, ja gut, du hast natürlich ein Wahnsinnsteam von Mitarbeitern mit ihrer ganzen Kompetenz, dich beraten und Staatschefs und Ministerialräte und du hast eine, also dich herumgesammelt und du bist ja selber auch inzwischen ein gewiefter Taktiker, weißt, wie das Spiel läuft, außerdem bist du Militär, du hast Power und außerdem bist du hochbegabt, also du hast ja unglaublich viel und David, ist das alles weg. Alles geht zur Seite. Nicht, dass das nichts wäre, wie du verstehst, nicht falsch. Aber was ist das? Was ist die Mitte? Und David, der große David, der sagt, ich bete. Das ist meine Mitte. Willst du mein Modell? Willst du meine Erklärung? Willst du das Geheimnis? Willst du die Achse? Willst du den Fokus? Ich bete. Ich bete. Versteht ihr? Das sagt ja nicht irgendwer. Das sagt einer nach den ersten 70 Jahren seines Daseins, der alle möglichen Welten durchlaufen hat, der Material und Ressourcen für die damalige Zeit hatte wie kein anderer, der wirklich keine übernatürliche Autorität gebraucht hätte, um seinen Sohn Absalom klein zu machen. Und der sagt, das Geheimnis meines Lebens, wenn du es wissen willst, ich bete, ich bete. Und weißt du, sagt uns David, und das ist ja so wunderschön, weißt du, was aus diesem Jahre- und jahrzehntelangen Beten für mich überraschenderweise geworden ist? Nein, nicht nochmal. Kein Schnipp. Kein Klick, ab jetzt gilt. Was ist aus mir geworden, sagt David. Das ist aus mir geworden. Ich liege und schlafe und erwache und der Herr hält mich. Da können Zehntausende um mich liegen, und ich fürchte mich nicht. Das klingt, wenn man es falsch steht, fast hochnäsig. Fast, ich bin halt cool. Aber wenn wir den Vorsatz haben, merken wir, nein, das ist nicht cool. So, und David steht selbst daneben und sagt, du, über die Jahre und Jahrzehnte meiner geistlichen Existenz ist daraus eine Einstellung geworden, eine Haltung geworden, dass ich tatsächlich sagen kann, es geht mir absolut dreckig. Und gleichzeitig sagen, es geht mir sehr gut. Das erleben wir ja bei Jesus-Leuten immer wieder. Und hier ist einer der Schlüssel. Der Mann betet Psalm 3 in einer der größten Katastrophen seines Lebens. Er wird von seinem eigenen Sohn verjagt. Er muss seinen Thron, seine Stadt, die Davidstadt aufgeben. Er lebt irgendwo unter Zeltdächern und weiß nicht, wie es weitergeht. Er hat keine Ahnung, wie er das in den Griff kriegen soll, gut in den Griff kriegen soll. Es geht ihm wirklich dreckig. Der Herr, mache es mit mir, wie es ihm gefällt, war der Schlusssatz in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal diesen Ort wiedersehen werde. So. Es geht mir dreckig. Und gleichzeitig sagt er, es geht mir gut. Diese Schlafpassage, die ist ja für uns heute, bis heute greifbar, denn das wissen wir. Wir haben das ja gerade in unserer Sprache. Das raubt mir den Schlaf. Irgendeine Sache, wir wissen es doch. Und morgens denken wir, so ein Schwachsinn. Aber nachts, alles Mögliche ging durch. Ich habe die Welt neu erfunden in der Nacht und hat aber auch nicht unmittelbar was gebracht. Und es raubt mir den Schlaf. Ich kam nicht raus. Und jetzt bitte, versteht es nicht als Methodentrick, bitte nicht. Auch nicht als das neue psychosomatische Programm. Darum geht es mir gar nicht. Sondern dass ihr hinter diesem Satz etwas spürt von einem David, der sagt, da hat sich bei mir eine Einstellung ergeben über die Jahre und Jahrzehnte. Da bin ich einfach nur dankbar für. Da bin ich einfach nur dankbar für. Dass ich weiß, ich darf gestützt, so heißt es eigentlich, gestützt von meinem Gott in Ruhe da sein. Diese Welten brauchen mich nicht alle immer wahnsinnig machen. Ich darf mich zurückziehen und weiß, ich habe meine Mitte in meinem Gott. Und die wird dargestellt, indem ich bete. Ich bete. Das erkläre ich, sagt David. Das erkläre ich dir. Das ist meine Botschaft. Das ist mein Unterricht. Das ist meine Weitergabe an die Glaubenden. So ist es bei mir geworden. Und wenn wir dieses Motiv vom Schlafen da haben, dann finden wir es ja immer wieder. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit den verschiedenen Schlafbibelstellen, sonst werdet ihr richtig müde. Also die Schlafbibelstellen in der Bibel, sondern ich möchte euch nur an zwei Welten erinnern, an die Nacht- und Schlafgeschichte in der Apostelgeschichte. Das ist eigentlich das schon ein Beleg für Psalm 3. Da halten die beiden, Johannes und Petrus, nur eine ganz kleine Message. Sie hatten gar nicht viel Zeit da im Tempel. Das geht vollkommen schief. Das ganze Ding läuft aus dem Ruder. Endergebnis, die Nacht nicht im eigenen Bett, die Nacht in der Gefängniszelle in Jerusalem. Und am nächsten Morgen könnte man denken, gut, die Leute sind ja jetzt erstmal psychisch total fix und fertig. Und wenn du jetzt Kapitel 4 in der Apostelgeschichte liest, dann kommt in diesem Kapitel 4 der schönste Satz aller Sätze. Es ist in keinem anderen Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen und im Himmel gegeben. Allein der eine Name Jesus steht der Petrus da nach der Nacht im Gefängnis. Denkt mir, Mann, halt dich doch zurück. Hast doch gemerkt, wie das jetzt schief geht. Pass doch ein bisschen mehr auf. Und dann hörst du schon die Botschaft aus Psalm 3. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Er stützt mich. Oh, die Nacht. Jetzt fange ich doch an, ne? Und die Nacht, Kapitel 12 in der Apostelgeschichte. Das ist ja eine irre Nacht. Wo der Petrus da eingekettet, wie kann man überhaupt äußerlich schlafen in dem Zustand, Entschuldigung, was ist denn deine Haltung, wie liegst du in dem Bettchen? Ja, also auf jeden Fall, angekettet schlief der Typ so fest, dass als der Engel kam, er dachte, oh, ein netter Traum. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Bitte, passt auf vor einer Methode. Passt auf vor einem Trick, passt auf vor einem neuen, wow, ich bin schon in dem Level. So nehmt es bitte als diese Ergebnis, wo David sagen kann, diese Einstellung ist mir geworden. Ich sag's mal wirklich so. Und natürlich, klar, das berühmte Kissen ist ja irre. Es ist und bleibt irre. Wir haben es ja gesungen. Jesus liege in dem Schlaf. Und das Schlafen von Jesus, wissen wir ja, war ja im Psalm 3 schlafen. Es war ein klassisches Psalm 3 Schlafen, von dem in Markus 4 berichtet wird. Mit Kissen liegt er da im Boot und die Welt geht unter. Und das kann man doch nicht verpennen. Und es ist der Geist vom Psalm 3. Ich liege, schlafe und erwache, denn der Herr stützt mich. Das ist eine Botschaft. Nein, sie ist nicht von Stolz, nicht von Hochnäsigkeit geprägt, sondern es ist einfach ein Riesengeschenk, dass David als ein Fazit seines jahrzehntelangen Glaubens sagt, ich habe die Mitte meines Lebens dadurch bestimmt, dass ich bete. Und indem ich bete, rücke ich aus dem Zentrum und steht ein anderer in der Mitte. Und nach dieser Erklärung, das ist Teil 2, Ich-Er-Erklärung, nachdem wir quasi das katechetische Programm bekommen haben, wendet sich im dritten Teil dieses Psalmes dann der David wieder dieser ursprünglichen Ich-Du-Geschichte zu. Also dann kommt wieder diese bewusste Anrede, Aufhör, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Das, was jetzt hier kommt, diesen dritten Teil, nach der Erfahrung im ersten, nach der Erklärung im zweiten, ist hochinteressant in diesem Psalm, dass unser David eine ganz bestimmte Erwartung hat. Es ist nicht eine Bitte. Es ist nicht eine Bitte. Bitten haben wir auch ganz viele. Nein, der Geist von Psalm 3 ist eine Erwartung. Wir hören das anders. Wir hören auf, Herr, hören wir, bitte, bitte mach doch. Richtig? Das gibt's auch, dass man tatsächlich Gott als schlafend empfindet und ihn meint, aufwecken zu müssen. Aber das, was hier steht, das erinnert an einen ganz anderen Text. Und wenn das in den Psalmen vorkommt, müsst in Anführungszeichen ihr immer an den Text denken. Ich meine, 4. Mose 10, Vers 35. Da kommt es zum ersten Mal vor. 4. Mose 10, Vers 35 stehen wir vor diesem eindrücklichen Phänomen des Zuges des Volkes Israel durch die Wüste. Das war ja ein Ding. Und der eigentliche Chef war nicht Mose. Sondern der eigentliche Chef war der lebendige Gott. Er führt Israel. Wie macht er das? Wir wissen es mit der berühmten Wolken- und Feuersäule. Und der Gedankengang ist, wenn die Wolkensäule sich bewegt, dann bewegt sich Israel auch. Ruht die, dann ruht Israel auch. 4. Mose 10, davor schon, wunderbar beschrieben. Und jetzt könnte man denken, dass der Gedankengang hier ist, in Psalm 3, dass eben man sagt, jetzt komm, Wolkensäule, mach schon. Ist aber genau umgekehrt. Weil die Wolkensäule sich bewegt, sagt Mose, auf, Herr. Das heißt, es ist nicht im Sinn von mach schon, sondern oh, Gott ist ja am Handeln. Also, es bewegt sich ja. Gott ist aufgestanden, Gott ist in Bewegung. Und ich registriere es. Oh, aufhör. Der ist schon los. Die Wolkensäule ist schon hochgegangen. Packt die Bundeslade ein, ihr Stämme, packt eure Zelte zusammen. Schluss jetzt hier mit Camping und es geht weiter. Aufhör. Aufhör ist nicht mach doch, sondern aufhör ist, er macht ja. Er macht ja. Dieses, wie hat ein Ausdruck, dieses kühne Aufhör, das aus dem Mund Moses da ist, das prägt einen David. Dass er sagt, wenn du mich jetzt fragst, ob ich mit Gott rechne, dann muss ich sagen, ja selbstverständlich. So wie damals bei der Wüstenwanderung auch. Und sobald du siehst, dass er sich bewegt, dann aber auf. Dann aber hinterher. Wenn Aufhör gilt, dann sind wir tatsächlich auch wirklich jetzt gefordert, uns mit auf den Weg zu machen. Wenn die Lade aufbrach, dann sprach Mose, Herr, steh auf, aber eigentlich war er ja schon aufgestanden, nämlich jetzt lass auch deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Jetzt, mein Gott, jetzt sind wir tatsächlich in diesem Vorgang. Es ist meine ganz feste Erwartung, dass Gott handelt. Ich stehe nicht da und könnte es sein, dass eventuell es einen Gott gibt, der, wenn alles gut geht, und ich mich nett benommen habe und bitte, bitte sage, eventuell dann, in ganz seltenen Fällen, eventuell zuckt. Sondern der Gedanke ist ganz anders. Der kann ganz anders. Ja, selbstverständlich erwarte ich, dass Gott hilft. Ja, selbstverständlich. Und jetzt habe ich bisher den zentralen Begriff noch gar nicht erwähnt, der hier in dem Text ja drin steht. Es kommt nicht dreimal dieselbe Zentralvokabel vor. Es heißt nämlich, er hat keine Hilfe, in Vers 3, mein Gott, hilf mir, in Vers 8 und in Vers 9, bei dem Herrn ist Hilfe. Merkt ihr? Keine Hilfe? Das sagen die Feinde und die Spötter. Das hast du von deinem blöden Glauben. Keine Hilfe. Zweiter Teil, Herr, steh auf und hilf mir, mach's, wie es dir entspricht. Und Fazit in Vers 9, ohne Verb im Hebräischen, Alles, was da an Verb steht, immer einklammern. Das ist so ein klassischer Nominalsatz. Also eigentlich nur bei dem Herrn Hilfe. Bei dem Herrn Hilfe. Du kannst es noch machen, kürzer machen. Bei Jesus Hilfe. Ganz kurz. Fazit, Ende, Ergebnis. Bei Jesus, bei dem Herrn ist Hilfe. Mein Gott, das ist ja so eine starke Erwartung. Wie sagt uns das der Mose noch, der David noch? Er sagt uns das noch einmal, indem er nun, ich weiß ja, ob ihr das liebt, aber so ein bisschen markig spricht. Er spricht nicht so glatt. Ah, ich weiß, sprachlich hätten die meisten Leute aus der Bibel echt Schwierigkeiten in unserer Art des abgeschliffenen Diskurses. Ich weiß. Und man kann fast keinen Text mehr lesen, und dass man entlang schrappt an irgendwelchen Diskriminierungsvorbehalten. Also wenn es natürlich hier steht, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne, dann ist das keine Dentalgeschichte. Sondern der Gedankengang ist ganz anders. Der Gedankengang ist so, diese Feinde haben ja geredet. Und was können sie nicht mehr? Wenn ihnen die Zähne nicht mehr drin sind und die Backen kaputt sind. Genau. Klappe halten. Klappe halten. Das heißt, sie werden im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir es in unserer Sprache sagen, zum zahnlosen Tiger. Ja? Das heißt, da ist nichts mehr dahinter. Mein Gott, das kriegst du hin. Und diesen markigen Spruch sagt Gott, das mache ich. Denn der David sagt nicht, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne, sondern hier wechselt das Tempo im Hebräischen. Da steht eigentlich da, denn du schlugst alle meine Feinde auf die Backe und du hast zerschmettert der gottlosen Zähne. Und am allerbesten in der neuen Genfer Übersetzung wird das deutlich, was der David uns sagen macht. Bisher hast du es immer so gemacht. Bisher hast du es immer so gemacht. Und deswegen ist logischerweise meine Erwartung, jetzt machst du es wieder so. Habt das? Ach, da steht einer, der hat schon Jahrzehnte mit Gott gelebt. Jahrzehnte auf ihn vertraut. Von dem wir unendlich viel Material auch aus der Bibel haben. Und dieser David, wird als Modell vor uns hingestellt. Und er sagt, guck doch drauf, wie es denen geht, die an Gott glauben. Guck doch drauf mit denen, die mit Jesus unterwegs sind, die jetzt morgen, übermorgen, übermorgen, abendmorgen, die da leben müssen. Was ist denn für die wichtig? Für die ist eine grundsätzliche Erfahrung wichtig. Die grundsätzliche Erfahrung, die vielen und der eine, ich lebe im Kontrast. Das ist das eine. Und er sagt natürlich, ich gebe dir gern meine Erklärung, meine Einstellung, die geworden ist. Und meine Erklärung, meine Einstellung, die geworden ist, ich bete. Und ich erlebe mein Leben genau in diesem Zustand. Es geht mir richtig dreckig, es geht mir richtig gut. Ich liege, schlafe und erwache, 4000 Feinde, aber du stützt mich. Und nach der Erfahrung und nach der Erklärung schließt er mit dieser Erwartung, dieser wunderschönen geistlichen Erwartung. Hilfe ist nicht zu erhoffen. Hilfe ist nicht nur einfach eventuell denkbar, sondern Hilfe ist gesetzt. Denn Jahwe, Jesus, ist Hilfe. Und da er der eine ist, warte ich nur auf sein Aufstehen. Und wenn er aufsteht, dann aber nichts wie hinterher. Er wird aufstehen. Er wird Hilfe geben. Er ist der eine. Und so gehen wir in die Woche. So gehen wir in die Woche. Orientierung klar, David im Blick, Tag nach Tag nach Tag nach normaler Psalm. Deine Erfahrung, meine Erfahrung im Kontrast leben. Die vielen und der eine. Mit der Erklärung, Mitte ist mein Gebet. Und dann wird klar, was für eine Einstellung sich über die Jahre und Jahrzehnte bei uns abbildet. Wie auch immer sich das in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit, in unserer Seele, unserem Geist dann darstellt. Und im dritten, und jetzt erwarte ich, was erwarte ich? Keine Hilfe? Nein. Ein Betteln um Hilfe? Nein. Ich erwarte Hilfe, denn ich kenne Jesus. Und Jesus ist Rettung, Jesus ist Hilfe. Komm, wir beten noch. Herr Jesus Christus, deinen Namen am Ende dieser Predigt nennen zu dürfen. Das ist unser Geschenk. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du weißt, in welchen eigenartigen Kontrasterfahrungen wir so unterwegs sind. Und du kennst die vielen, die uns da so angehen, auf unterschiedliche Weise und in Methoden und Bereichen außerhalb von uns und in uns, die wir als Feinde diagnostizieren. Und wir danken dir, Herr Jesus, so sehr, dass du der eine bist. So ein ganz anderer Einer mit einer unglaublichen Macht, die alle vielen ausgleicht. Du bist unser Schild. Du gibst uns Ehre. Du bist unser Kopfhochheber. Danke. Und so nehmen wir an dieser Erklärung teil, an der Erklärung des David und sagen, ja, Herr, dass wir mit dir reden können, dass wir beten können und Hilfe erwarten von dir, von deinem heiligen Berg, von deinem Ort. Das ist unser Geheimnis. Und du bist es, der auf jeden Fall unsere Hilfe ist. Wir betteln nicht nur darum. Wir sind nicht der Meinung, dass es keine Hilfe gäbe. Wir wissen dich, Herr Jesus, als unsere Hilfe. Auch heute, auch morgen. Das ist gut. Danke. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.